Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Susanne Atwell ist die erste Gästin in meiner Podcast-Reihe 50 über 50 gewesen und heute ist die Moderatorin wieder da und gibt uns ein Update aus ihrem Leben. Die Folge wird präsentiert von Zweisam und wurde gerade frisch bei einem tollen Event aufgezeichnet. Zu Zweisam erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt geht's erstmal direkt in das Gespräch mit Susanne Atwell. Susanne, vielen Dank, dass du zugesagt hast.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ist auch mein erster Live-Podcast übrigens.
Ja, total schön. Auch mein erster Live-Podcast. Und du warst bei 50 über 50 meine allererste Gästin. Du stehst auch an Stelle 1 in meinem Buch. Und jetzt bist du bei meinem ersten Live-Podcast. Also ja. Du bist ein sehr besonderer Gast für mich. Und ich danke dir sehr, dass du immer an meiner Seite bist. Finde ich richtig
schön. Rührt mich sehr.
Seit wir uns das erste Mal öffentlich über das Älterwerden unterhalten haben, sind 2 Jahre vergangen. Mhm. Du warst damals 54, jetzt bist du 56 Jahre alt.
Kurz vor meinem 57. Geburtstag.
Ja,
also
nächste Woche.
Also du musst
Woche.
Jetzt schon den 60 über 60 Podcast machen, dann komme ich wieder auch.
Wenn du dann mein erster Gast sein würdest, wäre das total schön.
Immer, Stefan.
Mache ich das Format
immer.
Natürlich. Was mich interessieren würde, du bist ein bisschen holprig in die 50 gestartet, hast du mir damals erzählt. Du hattest irgendwie eine bisschen schwierige Zeit mit einer Trennung, mit einem Umzug und mit auch noch weiteren Problemen. Wie geht's dir jetzt? Wie hat sich diese Dekade für dich bisher entwickelt in den letzten Jahren?
Wie hat sich diese Dekade? Die hat sich super entwickelt. Mhm. Also grundsätzlich, ich habe ja auch all deine Podcasts gehört, die du mit den ganzen tollen Frauen nach mir auch noch geführt hast und führst auch. Und ich fand es super spannend, weil da viele Frauen dabei sind, die das gar, die sagen, sie merken gar nicht, dass sie über 50 sind. Ja, also für sie spielt Alter gar keine Rolle. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich denke da auch nach wie vor sehr viel drüber nach, wie ich das eigentlich so empfinde. Ob ich jetzt finde, dass das eine ganz tolle Zeit ist. Oder ich gehe ja jetzt auch wirklich schon auf die 60 zu. Das ist so krass. 57 ist irgendwie. Und ich muss sagen, eigentlich ist es super. Eigentlich, also so mental, wie ich mich so psychisch fühle, gesundheitlich ist wieder ein anderes Thema, da bröckelt's an manchen Ecken und Enden, aber mir geht's mental sehr gut. Also ich habe das Gefühl, ich war nie so sehr bei mir wie tatsächlich jetzt, ja.
Das ist total schön zu hören. Und würdest du sagen, dass es jetzt mit 56 anders ist als mit 54 oder war vorher schon der Durchbruch da?
Nee, aber in den 50ern kam das. Ich meine, bei mir hat das glaube ich schon, und das ist mir so Deep Dive sofort ins Dating-Thema. Aber bei mir hat es, glaube ich, tatsächlich auch damit zu tun, dass ich mit 50 eben diese wirklich sehr schlimme Trennung hatte und diese doofen Erfahrungen machen musste und danach einfach gedacht habe, okay, Moment mal, ich muss mal hier alles sortieren, ich muss mal gucken, was da eigentlich los ist, was mit mir eigentlich los ist. Und seitdem klarer bin irgendwie für mich. Ich bin klarer geworden. Ich weiß genauer, was ich will und was ich nicht mehr will. In Beziehung, aber auch sonst so im Leben. Und ich kann gut Nein sagen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es überraschend viele Menschen gibt auf meinem Umfeld, meinem näheren Umfeld, Freundeskreis, Bekanntenkreis, die damit nicht gut umgehen können, tatsächlich, mit Nein. Und mit Abgrenzung und mit, ich tue das, was für mich gut ist. Diese Erfahrung habe ich gemacht in den letzten 5 Jahren. Das ist ganz spannend. Das habe ich vorher noch nie so wahrgenommen.
Ja, ich finde das auch spannend. Ich habe da heute noch drüber geredet, weil ich finde, wenn man nicht in einem Alter ist, in dem man sozusagen so in seine Kraft kommt und anfängt, sich abzugrenzen, weil wir haben das ja alle eigentlich nicht so gut gelernt. Mhm. Also ich kenne ganz viele aus meiner Generation, die sehr brav erzogen wurden, die funktionieren mussten, die eher im Hintergrund sein sollten und leise sein sollten. Und ich finde, dass man, je älter man wird, kommt man besser in seine Kraft unter bestimmten Umständen. Bei mir ist es zum Glück irgendwie so. Und ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass in meinem näheren Umfeld irgendwie Frauen waren, die dann so um die 50 waren oder auch an die 60, die auf einmal angefangen haben, Nein zu sagen. Und ich habe das aus der damaligen Perspektive ganz anders wahrgenommen, als ich das jetzt wahrnehme. Jetzt sage ich, wow, also das feiere ich. Endlich irgendwie sagt sie mal, was sie will. Ja. Und damals dachte ich so, die hat doch sonst immer alles gemacht. Warum schreibst du mich halt so an?
Ja.
Weißt du? Und ich finde, das ist immer so eine Perspektive, die mit der Lebensphase zu tun hat. Mhm. Also was würdest du denn sagen, in deinem Umfeld sind es Gleichaltrige, die so darauf reagieren oder sind die in anderen Lebensphasen?
Nee, das sind schon Gleichaltrige. Mhm. Aber das sind, als ich darüber näher nachgedacht habe, warum diese Personen das jetzt so schlimm finden oder irgendwie sich zurückgewiesen fühlen, Menschen, habe ich dann festgestellt, die selber nicht gut Nein sagen können. Also die sich selber nicht gut abgrenzen können. Mhm. Und da habe ich immer das Gefühl haben, sie tun doch alles für andere, ja? Ja. Und dann eben auch von dir erwarten, dass du das genauso machst. Und in dem Moment, wo du dich davor zurückziehst und sagst, ich kann jetzt nicht mehr, sorry, aber ich mache hier jetzt mal einen Cut und ich muss mich jetzt um mich kümmern. In dem Moment sind die angefasst. Also fühlen die sich irgendwie zurückgewiesen. Und das ist mir erstaunlich häufig passiert tatsächlich in den letzten 5 Jahren. Also es gab schon 3 Personen, die mit denen ich recht gut und sehr nah befreundet war, muss ich tatsächlich sagen, und das jetzt nicht mehr bin. Das war eine sehr schmerzhafte und eine, aber auch sehr interessante Erfahrung, ja, weil das auch Menschen waren, die schon lange in meinem Leben waren, 2 davon zumindest. Und das ist so, huch, das hätte man niemals gedacht, ja, dass das passieren könnte, ja.
Und darf ich mal fragen, ist es dann von deiner Seite zu Ende gegangen oder von der anderen Seite?
Eher von der anderen Seite tatsächlich, ja, eher von der anderen Seite. Also ich laufe ja niemandem hinterher. Also das war so, ich wollte dann auch nicht, das war schon in Ordnung. Ja, also ich habe dann schon für mich erkannt, okay, da passt es einfach nicht mehr. Das ist ja letztendlich, ob Freundschaft oder Beziehung, es ist ja, sind ja auch Beziehungen. Wenn es nicht mehr passt, passt es nicht. Und dann muss man, wenn das Pferd tot ist, muss man absteigen.
Das ist sehr gut. Sag mal, und wie bist du dazu gekommen, irgendwie mehr für dich einzustehen, mehr Nein sagen zu können und dich mehr abzugrenzen? Hast du das Gefühl, dass das eine natürliche Entwicklung in deiner Lebensphase ist oder hast du aktiv was dafür getan, dass du dich besser abgrenzen kannst? Wie war das bei dir?
Ich glaube, ich konnte mich immer schon gut abgrenzen, ja. Aber plötzlich wurde mir gespiegelt, wahrscheinlich, weil andere in einer ähnlichen Lebensphase sind. Ich weiß es nicht. Eins davon war ein Mann, keine Ahnung. Plötzlich wurde mir gespiegelt, wieso jetzt nicht? Ja, also ich weiß nicht. Ich kann gar nicht sagen, dass ich kann nicht sagen, wie ich da hingekommen bin. Ich habe nur plötzlich gemerkt, ich kann da sehr gut mit umgehen. Ich muss nicht immer alles machen und ich muss nicht jedem gefallen und ich darf meine Grenzen ziehen und vor allen Dingen, und das ist ja manchmal ein sehr schmaler Grat, wenn es um das Wohlbefinden geht, um Selfcare geht, ne? Das ist immer alles so leicht gesagt, so pass auf dich auf und achte auf deine Kräfte und wie setzen wir das dann konkret um im Alltag? Wo ziehen wir die Grenzen? Bei unseren Kindern, bei unserem Partner, Partnerin, Freunden, Freundinnen, so wie machen wir das? Arbeit müssen wir ja auch noch. Da habe ich festgestellt, wenn ich auf mich achte und sage, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt absagen. Und auch wenn ich jetzt zum 3. Mal dieses Date absage, es geht nicht anders, ja. Ich fühle mich damit gut, weil ich weiß, ich kann nicht mehr. Aber mein Gegenüber unter Umständen findet das komisch. Also das ist halt nicht immer synchron. Es läuft nicht immer gleich.
Alles klar.
Ich kann das aber heute besser.
Ich finde das so, gerade wo du die Gesundheit auch ansprichst, und ich spreche in meinem Podcast auch immer über Frauengesundheit, über die Menopause und so weiter. Ich finde, man kommt ja auch in so eine Lage, in der man vielleicht auch gar nicht mehr anders kann. Also in der man auf der einen Seite dazu gezwungen ist, sich besser um sich selbst zu kümmern und sich eben auch abzugrenzen, um sich selbst überhaupt am Leben zu halten. Und du hattest mir damals ganz anschaulich im Podcast erklärt und ich wollte dich bitten, ob das nochmal für uns sozusagen uns mit dahin nehmen kannst in diesem Moment, als bei dir das anfing mit den Beschwerden der Menopause. Ich erinnere mich an eine Szene, die vor laufender Kamera stattgefunden hat. Vielleicht kannst du noch mal von deinem Einstieg in diese Lebensphase auch körperlich. Ja, wenn du es vorspielen könntest, wäre ganz schön. Vielleicht Freiwillige aus dem Publikum so als Gegen. Genau, das wäre.
Ich könnte mal eine Flasche Ketchup aus der Küche holen. Ja. Dann haben wir gleich noch ein bisschen Props. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich in die Perimenopause gekommen bin, habe ich nichts gewusst darüber, wie 90% aller Frauen, die auch wahrscheinlich heute Abend hier sitzen. Aber inzwischen sind wir ja dank großartiger Arbeit schon ein ganzes Stück weiter. Also bei mir, meine Perimenopause eben, weiß ich nicht, fing so mit Mitte 40 an und damals habe ich nichts darüber gewusst, gar nichts. Ich habe auch kein Buch darüber gelesen, ich habe auch gar nicht gewusst, diese berühmten Szenen, die wir alle kennen, man sitzt bei seinem Gyn und der oder die sagt einem, darüber weiß ich nichts, tut mir leid, gehen Sie mal woanders hin. Wenn man Glück hat, sagt sie oder er das. So war das bei mir auch. Also ich habe das nicht gewusst. Ich hatte starke Stimmungsschwankungen, starke Blutungen, Unregelmäßigkeiten im Zyklus und vor allen Dingen hatte ich ganz viele Ängste. Also ich war sehr stark angstbesetzt. Ich hatte unheimlich krasse Verlustängste. Ach, das war, psychisch ging es mir oft nicht gut. So, aber ich hätte das niemals mit Hormonen, außer PMS vielleicht, mit Hormonen in Verbindung gebracht. Und richtig krass wurde es dann um meinen 50. Geburtstag rum. Also ich glaube, in die Menopause bin ich tatsächlich so mit 52,5 oder so gekommen, total durchschnittlich, ja. Und es gab eine Szene, ich hatte sehr, sehr starke Blutungen, unregelmäßig sehr starke Blutungen, konnte kaum aus dem Haus gehen, weil ich so stark geblutet habe. Und ich hatte das tatsächlich vor der Kamera. Also ich moderiere ja ein Live-Magazin und ich stand vor der Kamera und ich hatte schon den ganzen Tag gemerkt, okay, ich bekomme anscheinend meine Tage. Das ist ja dann auch irgendwann überhaupt nicht mehr, weiß man ja auch nicht mehr wann, wie, wo und so. Und dann habe ich sehr stark geblutet und zwar während der Moderation. Und ich hatte ein Kleid an und ich habe gedacht, okay, das war's jetzt. Also das wird jetzt hier ein krasser Splatter-Movie. Ja. Das ist dann zum Glück nicht passiert. Ich bin dann hinter die Kulisse und habe dann mir da irgendwas reingestopft in die Unterhose. Und aber es war auch psychisch ein sehr belastendes Moment, weil du ja völlig aus dem Gleichgewicht bist. Also ich habe Panik bekommen, ich habe Hitzewallungen bekommen, ich bin umgeben von einer männlichen Crew. Mir ging es einfach sehr schlecht in dem Moment. Und ich weiß noch, als die Sendung vorbei war, und das waren 25 Minuten in der Hölle, ja, bin ich rausgelaufen und bin auf die Toilette und habe erstmal geweint, ja, weil es mich so mitgenommen hat. Mhm. Und daraufhin bin ich zu meinem Arzt gegangen und der hat mir dann vorgeschlagen, dass wir auch meine Gebärmutter entfernen lassen, weil dann wäre ich das Problem los.
Oh, wow.
Ja. Und dann dachte ich mir aber so, nee, ich glaube, das will ich dann irgendwie doch nicht. Habe ich das mal gegoogelt. Und dann kam ziemlich parallel dazu auch irgendwie, das war so die Zeit, als Sheila Dillys Buch dann rauskam und so. Und dann habe ich mich da so ein bisschen schlau gemacht. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich meine Gebärmutter noch habe.
Herzlichen Glückwunsch. Wie ging es denn dann für dich weiter in deinen Wechseljahren? Also du hast dann sozusagen Wissen bekommen. Mhm. Also das stelle ich mir total krass vor. Das ist ja auch, warum wir alle und auch noch mehrere Leute hier im Raum diese Arbeit machen, damit man einfach weiß, was auf einen zukommt. Aber wenn du da stehst und du einfach überhaupt nicht weißt, was gerade mit dir, mit deiner Psyche, mit deinem Körper passiert, ist ja wirklich der absolute Horrortrip.
Ja.
Was ist dann, was hat sich geändert, als du dann diese Informationen hattest? Was waren deine, also ganz konkret deine Handlungsschritte?
Ich muss dazu sagen, diese vielen, vielen Symptome, die es gibt, die zu den Wechseljahren gehören und die, von denen ja viele auch noch gar nicht erforscht sind und wir gar nicht so richtig wissen, was hat das jetzt wirklich was mit den Hormonen zu tun oder nicht und so. Ich habe das sehr, also weil diese Frage ja oft kommt von Frauen, woran merkt man das eigentlich, dass man in den Wechseljahren ist? Ich habe das sehr deutlich gespürt. Also nicht nur an diesen Blutungen, die irgendwie horrormäßig waren, sondern ich habe nicht mehr geschlafen. Ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet. Ich habe tagsüber so, ich habe gefroren und geschwitzt. Das kam alles auf einmal und da habe ich gewusst, okay, das sind jetzt die Wechseljahre. Und dann habe ich Sheilas Buch gelesen und dann bin ich zu meinem Arzt und habe gesagt, ich möchte jetzt das dagegen was machen. Dann hat der mir Mönchspfeffer über den Tisch geschoben, weil ich gesagt, nee, das will ich nicht, ich will was hilft. Und dann habe ich Hormone angefangen zu nehmen, war ich beim Endokrinologen und mache eine Hormonersatztherapie jetzt auch schon seit 3 Jahren und ich bin damit sehr gut gefahren. Und was hat sich verändert, seitdem ich das alles weiß? Naja, ich bin gnädiger geworden mit mir und ich habe vor allen Dingen auch meine ganzen Freundinnen aufgeklärt. Also das ist wirklich ein Ding, ja, weil ich habe Freundinnen, die meisten meiner Freundinnen sind ein bisschen jünger als ich und ich habe denen das einfach eisenhart jeder erzählt, die es nicht hören wollte. Ja, weil die kamen dann so an mit so, oh, ich schlafe nicht mehr so gut. Ja, meinst du, das sind die? Nein, ich bin noch erst 45, ich bin noch erst 47, nein und so. Und dann doch, guck doch mal. Und dann kam ja diese ganze Welle und auch diese ganze großartige, ne, die Initiative, wir sind 9 Millionen. Ich habe jedem das aufgedrückt, jeder, die das nicht wusste. Und hat es vielen anderen Frauen in meinem Umfeld dann auch geholfen. Und es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass man nicht spinnt. Ja? Und es ist wichtig, dass man weiß, dass man was dagegen tun kann. Ich finde, das sind eigentlich die wichtigsten, das ist die wichtigste Message. Du kannst was tun. Punkt. Ja? Und das ist normal, ja. Und wir müssen da irgendwie alle durch. Aber wir müssen es nicht ertragen.
Also ich beobachte auch, dass viele sozusagen die Symptome nicht mit den Wechseljahren in Verbindung bringen, aber eben auch, weil sie das nicht damit in Verbindung bringen wollen. Und das liegt natürlich auch an einem gesellschaftlichen Druck. Was denkst du denn, warum dieser Druck da ist? Was ist das Bild, das man nicht zugeben möchte? Ich befinde mich jetzt in dieser Phase.
Ach na ja, weil es immer noch gleichgesetzt wird mit man ist alt, man ist nicht mehr schön, man wird nicht mehr begehrt. Du trägst dann nur noch beige und färbst dir die Haare lila. Ich glaube, genau diesen Satz habe ich in dem ersten Podcast auch gesagt. Ich habe gerade so ein Déjà-vu.
Ich habe Brain Fog. Okay, aber gut, das ist nochmal.
Weißt du, so, dass man denkt, das sind natürlich, das ist ja klar, wo das herkommt. Also, no offense, guys, aber das ist das Patriarchat. Das ist das, was wir so gelernt haben, ja, dass Frauen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, dann sind sie nicht mehr nützlich für die Gesellschaft, dann sind sie irgendwie dann, ja, ist nicht mehr interessant, so, die werden dann alt. Und das ist natürlich, es geht ja so weit. Ich meine, welches Pass wollen wir jetzt hier öffnen? Ja, da geht's dann, das ist die Büchse der Pandora, da geht's dann in die Medien, die Filme. Und da gibt's ja zum Glück inzwischen ganz tolle Initiativen, die ganz tolle Arbeit machen. Und das wird sich hoffentlich ändern. Und wenn meine Töchter mal in dem Alter sind, dann ist das hoffentlich überhaupt gar kein Thema mehr.
Mhm. Du hast gerade Schönheitsideale angesprochen. Wie gehst du für dich damit um? Ich meine, du bist eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, die moderiert, die als Model arbeitet. Was ändert sich für dich?
Es hängt mehr. Was ändert sich für mich? Ich werde achtsamer, was diese blöden Sätze angeht, die man so hört. Also dieses, was ich häufig höre, ich bin sehr dankbar dafür, für mein Aussehen war ich immer schon, das hat mir auch viele Türen geöffnet und ich konnte eine tolle Karriere beim Fernsehen machen, das hat auch viel mit meinem Äußeren zu tun, da mache ich mir gar nichts vor, aber wenn ich so Sachen höre, so, ich höre natürlich häufig diesen Satz, ah, die sieht aber noch sehr gut aus für ihr Alter. Du siehst ja noch gut aus für dein Alter. Oder neulich hat mir eine Followerin geschrieben, schneid dir mal wieder die Haare ab, du siehst so 10 Jahre älter aus. Und dann mache ich mir so Gedanken darüber und denke so, ich will doch gar nicht jung aussehen. Wer hat eigentlich gesagt, dass ich jung aussehen will? Ich will gut aussehen. Und darüber habe ich mir natürlich als junge Frau nie Gedanken gemacht. Macht man ja auch nicht, ne? Sondern erst dann, wenn es einen emotional tangiert, nämlich wenn man älter wird. Und ich muss sagen, ich möchte gut aussehen, ich möchte frisch aussehen, ausgeschlafen, gesund, so, ich möchte strahlen. Und das geht ja weit darüber hinaus, wie meine äußere Hülle aussieht oder sich gehalten hat. Das möchte ich auch kommunizieren. Also das sage ich auch ganz offen. Ja, wenn mir jemand das schreibt auf Instagram oder ich angesprochen werde mit so einem Spruch, dann sage ich ja, du, ich habe keine Wahl. Ich werde alt, älter oder dieser Spruch, du hast dich gar nicht verändert. Doch, ich habe mich verändert. Ich sehe anders aus als vor 20 Jahren, das weiß ich. Weil wenn du im Fernsehen arbeitest, fürs Fernsehen arbeitest, dann wird das alles dokumentiert, ja. Zum Glück gab es noch kein Internet vor. Also die alten Fotos, oder da gibt es noch Fotos und keine Filmaufnahmen.
Mhm. Ja. Wenn du so konterst, wenn du so angeschrieben wirst, was sind die Reaktionen, die dann darauf zurückkommen?
Die sind beleidigt, weil sie denken, sie haben eigentlich ein Kompliment gemacht.
Ach so.
Ja. Mhm, das ist dann so, Also diese spezielle Person, das ist noch gar nicht so lange her, die hat mir halt geschrieben, die langen Haare machen dich locker 10 Jahre älter und die andere Frisur war perfekt für dich. Und daraufhin habe ich geschrieben, ja, nicht böse sein, sagte sie auch. Und dann eigentlich, ich bin nicht böse, das ist ja deine Meinung. Aber wer sagt eigentlich, dass ich das wissen will? So.
Ja.
Und darauf schrieb die Person dann, das war sehr lustig, darauf schrieb die Person, ah, so freundlich hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Und dann dachte ich so, ey, what the fuck? Also das ist halt, ich will das ja gar nicht wissen, ist mir doch egal. Ich meine, wenn ich danach frage, ne, wenn ich auf Instagram sage, irgendwie, was findet ihr besser, Leute? Lang oder kurz? Ja, dann muss ich damit leben, aber ich habe das nicht gemacht.
Und wenn du umgekehrt ein Kompliment bekommst, über das du oder das nett ist?
Das ist eine interessante Frage, weil darüber habe ich tatsächlich auch nachgedacht. Also als ich das geschrieben habe, als dieser Frau geschrieben habe, ich dachte, ja gut, aber wenn die jetzt geschrieben hätte, ey, du siehst ja super toll aus, dann hätte ich ja nicht gesagt, lass das mal, weil du bewertest mein Äußeres. Nee, natürlich nicht. Schöne Sachen sind okay.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Zweisam, die Dating-App für Singles 50+. Und Zweisam unterstützt nicht nur diese Episode, sondern hat auch den Abend- und den Live-Podcast möglich gemacht. Dating ab den 50ern ist anders als mit 30 oder 40. Als Single habe ich andere Bedürfnisse, andere Anforderungen an meine Zeit, mein Erleben, meinen potenziell neuen Partner. Zweisam ist genau für diese Zielgruppe gemacht. Mir gefällt besonders, dass es verschiedene Formate gibt, um Menschen kennenzulernen. Die erste Begegnung kann, muss aber kein Einzeldate sein. Zweisam bietet zum Beispiel auch lokale Events an, bei denen man sich in einer Gruppe treffen kann. Oder man trifft sich erstmal in einem Videochat über die App oder auch die mobile Web- und Desktop-Version. Die Software ist übrigens TÜV-zertifiziert. Die Anmeldung ist einfach und das Kundenservice-Team steht den NutzerInnen bei allen Fragen zur Verfügung. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich danke Zweisam für die Unterstützung dieses Podcasts. Vielen Dank. Werbung Ende. Wie ist das denn mit diesem gesellschaftlichen Druck, der durch das Alter kommt in deinem Job? Wie wirkt sich das aus?
Wie wirkt sich das aus? Ist im Moment zum Glück nicht. Haben wir hier Holz?
Das ist massiv.
Im Moment zum Glück noch nicht. Also, was heißt doch? Also, ich habe ja auch freie Jobs. Ich arbeite als Fernsehmoderatorin für den Hessischen Rundfunk 10 Tage im Monat. Aber ich moderiere Events, ich moderiere Veranstaltungen, keine Ahnung. Das hat tatsächlich nachgelassen. Und ich glaube, das hat auch nachgelassen, weil ich älter bin. Klar. Es gibt aber auch natürlich neue, junge, aufstrebende Moderatorinnen, Moderatoren, die ja auch ein Recht haben auf den Job. Also meine Güte, ja, der Geschmack hat sich verändert. Es gibt neue Gesichter, das ist ja auch in Ordnung. Ich kann das nicht so richtig sagen, aber ich arbeite immer noch als Model und das macht Spaß. Und ich fürchte mich ein bisschen vor dem Moment, an dem man mir sagt, das war's. Also man wird mir natürlich nicht sagen, du bist zu alt für die Sendung oder so. Aber irgendwann wird das sicher kommen. Davor habe ich Angst, weil ich weiß, ich werde dann mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen neuen Job beim Fernsehen finden. Und dann ist die Frage, was mache ich dann?
Genau, ich wollte gerade nach der Alternative.
Ich habe keinen Plan B. Nee.
Okay.
Den suche ich gerade. Also wenn jemand von euch eine Idee hat, ich bin hier, bin offen.
Ja, ich glaube, dass sich diese Wege ganz natürlich bahnen, ehrlich gesagt.
Und ja, das hat mir neulich auch eine Followerin geschrieben, das fand ich sehr, hat mich sehr berührt. Die schrieb, der Weg ist das Ziel, so roundabout. Also sie schrieb, es ist alles eine Transformation und man geht den Weg und dann kommt schon was. Und das Interessante ist, so war das eigentlich immer in meinem Leben. Ja, es hat sich immer wieder eine neue Tür aufgetan und es ist immer irgendwie weitergegangen und es ist natürlich weitergegangen. Ich musste nie was extrem forcieren. Aber interessanterweise kann ich da jetzt, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, dem Leben zu vertrauen. Also das ist so ein bisschen komisch, weil man ja eigentlich denken würde, man wird älter, man hat gemerkt, ah, das funktioniert, da kannst du jetzt mal ganz zuversichtlich sein und so. Ist leider nicht ganz so. Aber das ist vielleicht auch mein ganz eigenes Ding.
Ja, obwohl ich hatte am Wochenende auch Gespräche mit Männern, die so in ihren 50ern sind und die tatsächlich auch ein bisschen hadern oder denen dieses Vertrauen auch fehlt oder so diese Idee von sich selbst, wenn eine bestimmte Phase abgeschlossen ist oder die dann auch sagen, so ja, jetzt habe ich noch 15 gute Jahre und in denen bin ich aber vielleicht beschäftigt mit irgendwas, was ich jetzt noch so ableisten muss. Und habe ich danach noch genug Kapazität, um wieder das zu tun, was ich gerne tun möchte? Ich glaube, dass diese Gedanken ein Stück weit total normal sind. Aber ich fand das auch, als er das so formuliert hat, ehrlich gesagt total beängstigend. Weil ich finde ja immer, wir können uns vorbereiten, wie wir wollen. Meist kommt es doch irgendwie anders. Und ich glaube, man kann viele Dinge tun, um sich zu wappnen und um sich gut aufzustellen für diese Zeit, die kommt. Aber man kann halt eben nicht alles berechnen.
Nee, das wollen wir Menschen ja immer. Also wir wollen ja immer alles ganz genau planen und meinen ja, wir haben es im Griff. Wir haben natürlich null im Griff. Gar nichts haben wir im Griff. Ja, also ich muss eine Sache sagen. Ich finde schon, es gibt einen Unterschied zwischen 47 sein und 57 sein. Oder ich bin ja noch 56. Zwischen 46 und 56. Da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Also auch wenn man denkt, ich war da ja schon mal, so alt war ich ja schon mal. Auch wenn man denkt, das ist ja irgendwie alles, ist älter werden und jenseits der 40 ist alles gleich. Das stimmt nicht. Ja, also gerade als Frau, wenn dann die Menopause, wenn die Wechseljahre, wenn du in der Postmenopause bist und schon da länger keinen Zyklus mehr hattest, wenn die Hormone weg sind, wo auch immer sie sind. Und wenn da so eine andere Kraft kommt, die auch toll ist und man so mehr sein eigenes Ding macht, das ist großartig. Gleichzeitig ist man vielleicht Empty Nester. Man hat vielleicht auch, ich habe jetzt gar keine Beziehung, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in einer langjährigen Beziehung dann auch plötzlich feststellt, hupsi, was machen wir denn jetzt, wenn die Kinder nicht mehr da sind? Das ist, die Eltern werden alt und versterben. Krankheit wird plötzlich ein Thema. Das ist schon, das kann natürlich auch alles früher im Leben passieren, schon klar, aber es nimmt zu, wenn du über 50 bist. Mhm. Und das ist sehr herausfordernd. Und deshalb finde ich schon, dass es das Älterwerden nicht immer geil ist, ehrlich gesagt. Also da kommt schon, ich habe schon diesen Satz, Altwerden ist nichts für Feiglinge, das fand ich früher immer so wahnsinnig lustig. Da ist was dran tatsächlich, ja. Mhm. Also da muss man schon gucken, dass man auch genug, ja, vielleicht sowas wie spirituelle Arbeit macht, dass man da auch genug für seine Seele tut, dass man irgendwie einen Sinn findet. Die Sinnhaftigkeit ist ja immer wichtig, ja, dass man da so ein bisschen auf sich hört, dass man gut auf sich aufpasst und so. Das wird plötzlich wichtiger. Die Zeit nimmt auch ab. Also du hast einfach de facto weniger Lebenszeit, die noch vor dir liegt. Und das ist ein Unterschied, ob du gerade 40 geworden bist oder ob du über 50 bist. Das ist logischerweise weniger Zeit. Mhm. Und ich sehe das schon auch im Freundeskreis. Also weil ich manchmal höre so, naja, aber älter werden ist doch so geil. Man kriegt da so Lebenserfahrung und man weiß, wer man ist und so. Ja, aber.
Ja. Genau, und ich finde es super, dass du das sagst, weil wir wollen ja auch nicht in so eine toxische Positivität verfallen und irgendwie nur die positiven Seiten des Älterwerdens irgendwie rauskehren. Und ich finde es wahnsinnig wichtig zu sagen, dass manche Dinge auch einfach wahnsinnig herausfordernd sind.
Und man muss auch manchmal einfach durch. Also ich glaube auch, das ist tatsächlich so ein Reizthema für mich, toxische Positivität, weil das gerade so zunimmt, habe ich das Gefühl, oder in meiner Blase vielleicht auch, ja. Manchmal muss man auch einfach durch. Und es ist natürlich toll, wenn man für sich Tools gefunden hat, mit denen man das besser kann und die einem dabei helfen, ganz wichtig, das meine ich mit auch Spiritualität vielleicht oder so, ja. Achtsamkeit und wie das alles heißt, aber kann schon helfen.
Was sind denn deine Tools?
Freundinnen. Mhm. Ja, ich finde Freundschaften fand ich immer schon sehr wichtig und sind die besten Tools. Also ich finde mit einer Freundin oder auch jetzt hier mit dir zu sitzen, man hat so das Gefühl, ah, okay, da ist jemand, der versteht mich, der hört mir zu und ich kann dem auch was geben und so. Das ist einfach ein tolles Gefühl und es gibt mir ganz viel Energie und ganz viel Kraft.
Sehr gut.
Und sonst kann ich dir leider nichts sagen. Ich mache keinen Sport.
Gar nicht?
Nee.
Du musst aber Krafttraining machen.
Ja, ich weiß.
Das ist jetzt schon...
Das ist toxische Positivität.
Nee, das ist Krafttraining.
Ja, ich weiß.
Ja, okay. Wir sprechen uns nochmal.
Ich trage meinen Rollkoffer zum Bahnhof und tue ihn um. Das ist auch Krafttraining.
Ja, okay.
Ich pendel ja und muss sehr viel mit meinem Rollkoffer rum. Mhm. Nein, du hast vollkommen recht. Das ist auch tatsächlich... Das hast jetzt einen bunten Punkt angesprochen. Das muss ich ablenken.
Okay, alles klar. Dann kommen wir mal zum Thema Dating, würde ich sagen. Das
bildet ja weiter auf. Oh ja, okay.
Du hast ja gesagt, dass du Single bist und du hast mir schon mal eine Situation beschrieben, in der du bei einem Dinner warst, wo nur Paare waren und du als Single. Und da sind so ein paar entscheidende Sätze gefallen. Vielleicht kannst du...
Naja, also bei diesem speziellen Dinner war es so, dass man mich immer gefragt hat, wo denn mein Mann ist. Mein Freund, mein Mann, ach so, da waren nur Paare, muss ich dazu sagen. Es waren irgendwie 20 Leute, also nur Paare und ich. Ja, und aber damit habe ich kein Problem. Also ich habe keinen, und dann ist der Drops gelutscht. Ja.
Aber hattest du noch nie ein Problem damit oder ist das jetzt...
Ich hatte immer einen.
Du hattest immer einen, okay. Ja. Und jetzt hast du kein Problem mehr.
Jetzt habe ich kein Problem mehr. Also eins und eins zusammenzählen.
Ja. Ja. Und was entgegnest du Menschen, die dann vielleicht kommen und so ein bisschen mit so tröstender Stimme sagen, ach, du findest ja schon auch noch den richtigen, das hört man ja ganz oft.
Ja, das stimmt, das habe ich auch lange Zeit gehört, das höre ich aber nicht mehr erstaunlicherweise.
Ach so, vielleicht weil du jetzt gelernt hast, Nein zu sagen.
Also gute langjährige Freundinnen sagen mir sowas wie, ich wäre hätte noch nie so glücklich gewirkt wie im Moment, tatsächlich ja. Und ich kann es auch leider nur bestätigen. Auch wenn ich sagen muss, ich fänd's auch schön, dieses Glück zu teilen. Also ich bin nicht auf der Suche, aber ich fänd's schon schön, einen Gefährten zu haben. Das ist so eine Idee, die ich schon noch habe.
Sind dir jetzt mit 56 andere Dinge an einem potenziellen Partner wichtig als vor 20 Jahren oder so? Worauf würdest du achten?
Oh, ich würde auf so vieles achten. Mhm. Ja, grundsätzlich guten Freund zu haben, einen guten Freund. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich bin echt ein schwieriger Fall, weil ich habe überhaupt keine Lust auf so toxische Maskulinität. Ich habe überhaupt keine Lust auf, was man leider in meiner Generation häufig findet, auf diese Gegenwehr gegen, also diesen Antifeminismus ist es nicht, aber dieses, ihr habt doch jetzt schon so viel und verstehe ich gar nicht. Und ich habe ja so zwei Töchter zu Hause und meine jüngere Tochter, die legt unglaublich viel Wert aufs Gendern und die ist eine sehr moderne junge Frau. Und ich gucke mir da ganz viel ab, weil ich das auch ganz wichtig finde, alles. Aber so leider treffe ich so oft auf Männer, die das überhaupt nicht wichtig finden. Also, und oder die irgendwie das gar nicht verstehen und so. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Mhm. Also da mache ich sofort die Tür zu, das will ich alles nicht mehr. Mhm. Ich hätte gerne einen herzlichen, klugen, empathischen Mann, der auch schon mal vor seiner eigenen Tür gekehrt hat. Mhm. Also jemand, der auch schon mal so ein bisschen geguckt hat, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen in den letzten 30 Jahren? Wieso bin ich nicht so richtig glücklich geworden? Oder wo war ich glücklich? Und so einfach mal so ein bisschen Hausaufgaben machen. Ich finde, das machen wir Frauen häufiger. Und das wäre schön, so einen zu finden.
Wenn man sich jetzt so das Ideal vorstellt oder wie es halt gesellschaftlich idealisiert wird, lernst ja deinen Partner relativ früh kennen, dann heiratest du, kriegst Kinder, verbringst im besten Fall das ganze Leben miteinander. Was würdest du sagen, sind die Vorteile, wenn man spät eine neue Beziehung entdeckt, wenn alles, was vorher sozusagen im Leben sonst mit einem Partner abgehakt wird, erledigt ist und man im Grunde ja auch so eine ganz neue Freiheit hat?
Naja, man muss sich über sowas wie Familienplanung natürlich keine Gedanken mehr machen. Man hat auch im Zweifelsfall dieses Patchwork-Thema nicht mehr so krass, weil die Kinder schon größer sind. Mhm. Man kann sich einfach miteinander beschäftigen und man hat eine gewisse Reife. Ja, es ist ja sowieso eigentlich total krass, dass man so jung sein muss, um Kinder zu kriegen und um dann sich festzulegen und dann festzustellen, das passt ja gar nicht. Ja, das gibt's ja leider häufig. Also das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ich in meinem Freundeskreis sind 70% getrennt und haben neue Partner, ja, und leben Patchwork. Also ich finde, man kennt sich einfach besser und man weiß, was man gut findet und was man nicht so gut findet und was man möchte. Ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, ich muss mit meinem Partner zusammenleben. Ja, ich fand es immer so komisch, schon wenn die Leute zwei getrennte Schlafzimmer hatten.
Hä?
Ja, oder getrennte Wohnung. Oh Gott. Ja, heute denke ich mir, gibt doch nichts Geileres. Über mir in meinem Haus, wo ich wohne, da wohnt ein schwules Paar und er hat die Wohnung und sein Freund hat die Wohnung. Und die lassen immer die Tür offen, wenn sie Bock haben und wenn sie sich sehen wollen und wenn nicht, machen sie die Tür zu.
Herrlich!
Oder? Also finde ich ganz wunderbar.
Das klingt ganz cool.
Ja, und gleichzeitig... Das klingt ganz gut. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch ganz, ganz toll, wenn man seinen Lebensmenschen... Nie gedacht, dass ich dieses Wort mal benutzen würde, wenn man den getroffen
hat. Fast so schön wie Lieblingsmensch.
Ja, genau. Das steht dann auch so auf so einem Kissen gestickt. Ja. Wenn man den getroffen hat und dann wirklich sagt so, hey, das ist jetzt mein Mensch und wir sind jetzt glücklich oder zufrieden, mein Gott, und haben ein gutes Leben zusammen, finde ich auch ganz toll. Vielleicht kommt das noch. Mal sehen.
Und glaubst du, wenn man sich spät kennenlernt und sich selbst schon besser kennt, dass man dann schneller in so eine Tiefe kommt, weil man einfach an einem anderen Punkt steht?
Ja, aber da muss der andere ja mitziehen. Ich finde, was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, finde ich, ist, wenn man jemand Neues kennenlernt, man hat so viel Leben schon. Ja, was erzählt man dem denn dann und was nicht? Also erzählt man dem jetzt dann alles geht ja gar nicht. Da setzt man da ja 15 Tage. Was lasse ich jetzt raus und was nicht? Und oder was, wo kriegt der einen Schreck? Bei mir ist es natürlich noch jetzt so ein bisschen schwieriger auch. Ich bin ja echt ein Problemfall, weil man mich ja auch googeln kann und dann sieht man diese ganzen Fotos mit diesen ganzen Typen, mit denen ich mal zusammen war. Oder auch darunter ist ja auch nicht alles nur schöne Erfahrungen gewesen und so, ne? Und Schlagzeilen und so weiter. Also das stelle ich mir ganz schön doof vor, auch für einen Mann, der mich vielleicht erstmal ganz interessant findet. Wüsste ich nicht, wie ich da umgekehrt reagieren würde. Ne? Mm. Red Flag Alarm und so.
Also stimmt, man schließt ja auch so schnell aus. Ne?
Ja, genau. Ja. Und ich finde aber dieses, was erzähle ich denn dem anderen? Was ist jetzt wichtig? Wie bin ich denn wirklich nur ich? Und was findet der jetzt? Oh, ich find's tatsächlich, also jetzt, wo ich da so drüber rede mit dir, finde ich es noch schwieriger, als es eh schon ist.
Aber meinst du, oder vielleicht, wie sind so deine Erfahrungen, geht man denn wie mit so einem Plan in so ein Kennenlerntreffen, in so ein erstes Date? Oder ist es eher so, dass man das laufen lässt und halt irgendwie guckt, wie der Vibe so ist?
Ich glaube, man sollte es laufen lassen. Ja, ich glaube, den einfach gucken, wie der Abend sich entwickelt oder das Date, ja.
Hm. Was sind denn so deine letzten Dating-Erfahrungen? Gibt's irgendwas Lustiges, was du erzählen kannst? Oder Romantisches?
Warte mal, lass mich kurz überlegen. Oh Gott, ich kann es gar nicht ausrechnen. Ich glaube, ich habe 2 Jahre nicht gedatet. Also ich habe irre lange nicht gedatet. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht im Dating-Modus oder vielleicht muss ich das erstmal wieder rausfinden. Ich habe so was ich schön fände, wäre tatsächlich so eine Begegnung, bei der man einfach mal guckt, wie man sich so fühlt mit dem anderen.
Mhm.
Ohne was abzufragen, ohne auf irgendein Ziel zu haben, sondern ja, einfach nur mal überhaupt den anderen kennenlernen. Ich habe keine lustigen Dates, weil ist alles immer in Drama geendet.
Okay, da darf ich wahrscheinlich nicht nachfragen, ne?
Das erzähle ich dir nachher.
Okay, alles klar. Ich finde es ganz interessant. Zweisam hat eine Studie durchgeführt, aus der ich mal eben zitieren möchte. Im Kontext des Datings ergab die Studie, dass nur 36% der befragten Frauen jemals mit einer Person, mit der sie ausgegangen sind, über ihre Wechseljahrsbeschwerden gesprochen haben. Von diesen haben über die Hälfte, 58%, gewartet, bis die Beziehung ernster wurde, bevor sie sich dazu öffneten. Und 34% haben bereits online davon erzählt, noch bevor sie sich im echten Leben getroffen haben. Ich finde, das ist ja ein sehr ambivalentes Ergebnis, ne? Wie würdest du das einordnen? Oder hast du auch schon persönliche Erfahrungen in dem Thema gemacht?
Ja, also in der letzten Beziehung, die ich hatte, habe ich tatsächlich auch mal sowas gehört wie, ja, ist mir doch egal, das interessiert mich nicht. Ja, also so, das war, ich bin ja auch nicht ohne Grund mit diesem Mann nicht mehr zusammen, aber es gibt da eine Scheu, also Berührungsängste, was dieses Thema angeht. Und es gibt eben, und das ist leider, also dieser positive Aspekt, dass wir alle viel mehr wissen, wer wir sind und gelassener sind und stärker sind und genau wissen, was wir wollen und dass wir strahlen und leuchten und coole Frauen sind, ja, der geht so unter. Also das ist, wenn du Männer, oder ich, mein Gott, ich will es nicht verallgemeinern, aber so die Männer, die ich so kennengelernt habe oder die ich mit diesem Thema konfrontiert habe, die waren eher unsicher, so ein bisschen verschreckt, ja, fanden sie irgendwie so ein bisschen huhuhu, ja. Aber das sind auch die Männer, die weiß ich nicht, einer jungen Frau verschämt Tampons kaufen oder so. Weißt du, was ich meine? Also das ist vielleicht auch ein Generationending, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Ja, ich glaube, dass es bei jüngeren Männern mit Sicherheit also irgendwann anders ist oder anders sein wird dann, wenn da mehr Aufklärung stattfindet und wenn auch mehr Frauen dazu stehen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ding, dass wir vielleicht auch mal lernen sollten, das einfach klar zu sagen. Aber du merkst halt, wenn du sowas sagst, in einer Runde von jüngeren Menschen vielleicht auch, ja, oder auch, wir hatten neulich so einen Workshop, also die ARD hat tatsächlich eine Wechseljahrsberaterin engagiert. Mhm. Und es gab einen Online-Workshop über 3 Stunden zum Thema Wechseljahre. Mhm. Es haben sich, ich glaube, 500 Frauen angemeldet. Wir waren 500. Es war sehr spannend. Es war eine ganz tolle Wechseljahrsberaterin, die das gemacht hat. Und es kamen so unfassbare Fragen. Also wirklich so, du hast gemerkt, wir sind überhaupt noch lange nicht, also in unserer Blase vielleicht, ja. Aber das sagt gar nichts, ja. Die meisten, allermeisten Frauen wissen einfach noch nicht Bescheid und wissen nicht, was mit ihrem Körper passiert.
Ja.
Und wenn die dann eben auch noch Männer haben, die damit nichts zu tun haben wollen, deshalb eigentlich ist das ja alles auch ein Thema, was die Männer angeht, ne? Die Männer müssten ja genauso diese Bücher lesen und diese Podcasts hören.
Absolut. Also ich meine, das sind so gravierende Veränderungen, die wir durchlaufen. Ich meine, manche haben nicht viele Beschwerden, manche dafür aber ganz massive. Und natürlich beeinträchtigt das das ganze Leben und das ganze Umfeld.
Von daher, auf jeden Fall. Die ganze Welt.
Die ganze Welt.
Ja.
Ich würde ganz gerne zum Abschluss fragen, was du Frauen in meinem Alter oder auch Frauen, die jünger sind als ich, raten würdest, wie sie sich vorbereiten können auf diese Zeit, auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann. Aber was ist dein Ratschlag an jüngere Frauen von deiner Perspektive aus ein Stückchen weiter?
Also, dass sie sich schlau machen, dass sie was drüber lesen, dass du in einem gewissen Alter, wenn du keine Ahnung, Anfang 40 bist oder so, ja, dass du einfach dich darauf gefasst machst und hoffentlich auch oder die Möglichkeit hast, dir jemanden zu suchen, Experten, Ärztinnen, Ärzte, die sich mit dem Thema auskennen und die dir einfach helfen können und wollen und können. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Sich möglichst austauschen, drüber reden, die Hemmungen weglassen mal. Das ist ganz natürlich und es ist auch eine geile Zeit, weil es wirklich mit großer Befreiung einhergeht. Und es gibt so viele tolle Frauen, die wir noch mehr in die Sichtbarkeit holen müssen, was du ja schon ganz toll machst. Das ist ein großartiger Job, den du machst. Vielen Dank dafür.
Du ja auch.
Ja, auch ein bisschen. Ein kleines bisschen. Du machst das ganz toll und ich finde, dass diese Frauen, da muss es noch viel mehr geben. Ja, und dann würde ich sagen, guck dir das mal an zu einer jüngeren Frau. Ich habe ja 2 jüngere Frauen zu Hause und die sind da sehr aufgeschlossen und für die ist das auch alles überhaupt kein Tabu mehr. Das ist gar nicht mehr so. Meine Mutter hat nicht über die Wechseljahre gesprochen. Die hatte angeblich gar keine. Mhm. Ja, ich schon. Ich rede drüber und auch wenn meine Töchter manchmal oder meine jüngere Tochter manchmal die Augen rollt, oh, sie ist schon wieder mit ihrem Menopausenkram, bewirkt es ja was.
Ja.
Informiert euch.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, Susanne. Vielen
Sehr
Dank
gerne.
Nochmal an Zweisam und an euch für die tolle Organisation, ans Hotel Zoo und an euch alle, dass ihr hier seid.
Dankeschön.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.